Ihr Lieben, nächste Woche findet ja wieder unser besonderer Wahlabend statt. Da, wo wir ins Kino gehen, da, wo wir The Chosen uns anschauen. Ich bin so ein bisschen inspiriert von einer Episode, die nächstes Mal dran ist. Und ich dachte mir, ich suche mir mal den entsprechenden Bibeltext raus und mache den mal zur Grundlage unserer Predigt heute. Ja, das Thema Ordnung wird da eine Rolle spielen. Und das nimmt in meiner Wahrnehmung eine immer spannende Rolle ein. Da kann man viel drüber diskutieren. Insbesondere dann ist Ordnung spannend, wenn sie verloren geht. Wir Menschen, so nehme ich das wahr, balancieren ja immer so auf diesem schmalen Grat zwischen Ordnung und Chaos. Und wenn es zu ordentlich wird, dann fühlen wir uns schnell gegängelt. Das gilt dann für den Appell der Eltern, das eigene Zimmer mal wieder aufzuräumen. Ebenso wie für so korinthenkackerisch empfundene Gesetzesvorhaben, wie, was weiß ich, als die EU anfing, den Krümmungsgrad von Gurken zu bestimmen. Das fanden wir, die meisten von uns, schon speziell, nicht? Naja, aber wenn das Pendel dann in die umgekehrte Richtung umschlägt und wir nicht mehr durchsehen, dann wird es irgendwie ja auch ungemütlich. Dann beginnt der widerborstige Teenie seinen Grundsatz zu überdenken, dass Unordnung erst da beginnt, wo das WLAN nicht mehr durchkommt. Ordnung muss irgendwie schon sein. Und fragt sich aber, nach welchem Maßstab. Und wir hören heute auf eine Begebenheit, bei der die in Israel sonst so heilige Sabbatordnung plötzlich auf dem Prüfstand steht. Da heißt es: Es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging. Und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Und wie er ging in das Haus Gottes während der Amtszeit des hohen Priesters Abjatars und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Ich habe den Eindruck, dass der Umgang mit den großen gesellschaftlichen Themen immer wie so ein großes Pendel ist. Das geht hin und geht dann wieder her. Nicht? Und war der Ruf nach Ordnung vor den großen Weltkriegen noch sehr beliebt, geriet er so in meiner Vätergeneration dann irgendwann so in die Geisterbahn des deutschen Wortschatzes hinein. Wenn das Wort Ordnung überhaupt gebraucht wurde, dann höchstens so bezogen auf die kleinen Dinge des Lebens. Das Kinderzimmer, der Kleiderschrank, der Werkzeugkasten. Aber im öffentlichen Raum stellte sich das dann als so eine Verlegenheit rein, wenn man drüber redet. Und bis heute kriegt mancher das nur so ironisierend über die Lippen, so mit 3R gesprochen, in Begleitung eines Schäferhundes mit seltsam steifem Oberkörper. Ordnung! Und unser Predigttext, der scheint ja uns in dieser Haltung auch erstmal zu bestätigen, nicht? Da heißt es, die Ordnungshüter, die Pharisäer, so mürrische alte Männer, die sind ja nun wirklich die Letzten, denen man hier Sympathie entgegenbringen möchte. Die wirken wie so Abschnittsbevollmächtigte aus finstersten DDR-Zeiten, so wie Politessen auf dem Gebiet des Religiösen, die einen bei entsprechendem Fehlverhalten sofort abschleppen lassen. Nein, nein, Jesus, wir haben das gesehen, nicht? Deine Jünger haben beim Sabbatspaziergang durch das Kornfeld nicht etwa nur die Ähren durch ihre Hände gleiten lassen, um Gottes gute Schöpfung zu ertasten. Nein, nein, sie haben zugegriffen, sie haben Ähren abgerissen. Wir haben es gesehen. Und das, mein Lieber, das ist eindeutiges Ernteverhalten. Das geht gar nicht. Ernte ist Arbeit und Arbeit am Sabbat, das weiß jedes Kind, das ist verboten. Wir erteilen dir als Lehrer dieser Jüngerschaft hiermit eine fette Rüge. Was soll man sagen bei so repressivem Verhalten, besonders wenn man weiß, dass dies nur die erste freundliche Warnung war, während auf wiederholtes, wissentliches Brechen der Sabbatruhe die Todesstrafe durch Steinigung stand. Wer möchte da noch eintreten für eine verbindliche ethische Ordnung, noch dazu auf dem Gebiet des Glaubens, wenn das doch alles so lebensfeindlich ist? Jesus hat es ja selbst gesagt, der Sabbat, der steht in Israel im Grunde für die Ordnung als solche, der ist doch für den Menschen da, nicht umgekehrt. Ist da nicht die Aufforderung folgerichtig, den alten Männern hier den Laufpass zu geben und zu sagen, hört mal, regelt das doch für euch allein, Glaube ist Privatsache, da soll keiner reinmengen, das führt doch nur zu Heuchelei. Also, die Ordnung sind wir selbst, oder wie man das landläufig etwas harmloser formuliert, muss jeder für sich selbst wissen. Und dann strickt man sich so seine eigene Ordnung aus dem, was man sich unter Nächstenliebe vorstellt und betont, dass man dies natürlich von Situation zu Situation kreativ handhaben muss. Und da kommt dann raus, dass jeder den Feiertag so begeht, wie es ihm gut tut. Dass man das, ja, das Stichwort lautet dann flexibel, dass die Ordnung und Gebote Gottes mehr so im Sinne eines Vorschlagskatalogs verstanden werden. Dass man auswählt, wie es das Leben, was auch immer das dann sein mag, gerade erfordert. Ich finde es interessant, dass Jesus das hier nicht so macht. Der verfährt anders. Er sagt nicht zu den Pharisäern, ihr mit euren alten Ordnungen geht ihr mal andere Leute nerven. Nein, die Ordnung kennt und erkennt Jesus grundsätzlich an. Er sagt nicht, die Ordnung sei schlecht, darum muss sie fallen, sondern er erinnert an ihre Funktion und verleiht ihr damit die Ehre, die ihr zukommt. Diese Ordnung ist für den Menschen gemacht. Sie soll ihm dienen. Sie soll Menschen in ihrem Lebensraum bewahren. Diese Ordnung bedeutet Gottes schützende Hand über einer Welt, die durch den von Gott entfremdeten Menschen jederzeit im Chaos zu versinken droht. Wohlgemerkt, der Mensch aus biblischer Sicht ist von Natur aus nicht der Anwalt einer besseren Welt. Vielmehr dient die Ordnung auch dazu, den Menschen vor dem übergriffigen Mitmenschen zu schützen. Und beim Sabbatgebot kann man sich das, finde ich, an unserem heutigen Feiertagsschutz ganz gut klar machen. Der Einzelhandel, der versucht stetig, die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage zu erhöhen, und verweist auf die Berufstätigen, nicht, die ja auch irgendwann mal einkaufen müssen. Irgendwie auch logisch, nicht? Möglicherweise, ich sage das mal so vorsichtig, sind da aber auch finanzielle Interessen im Spiel. Alternativ fällt mir da eine Kampagne der Humanistenverbände vor einigen Jahren ein. Die fordern unter Berufung auf die individuelle Selbstbestimmung die Zulassung von Tanzveranstaltungen am Karfreitag. Und ob da neben der Freude am Tanzen auch eine Geringschätzung religiöser Überzeugung eine Rolle spielt, sollte man nicht gänzlich ausschließen. Tanzveranstaltungen am Tag des Holocaust-Gedenken haben sie interessanterweise nie angeregt. Wäre vielleicht zu gefährlich. Wie dem auch sei, nicht alle Gesetzesvorhaben, die mit dem Pathos liberaler Gesinnung gefordert werden, atmen auch wirklich den Geist der Freiheit. Und die Bibel weiß von der menschlichen Ambivalenz gegenüber bestehenden Ordnungen und dem Wunsch, lieber autonom, das heißt selbst Gesetz zu sein. Der gesetzgebende Mensch ist dabei nicht wirklich stets Sachwalter guter Ordnung, sondern oft ein bedenklicher Unsicherheitsfaktor. Und nach biblischem Denken bedarf es erst der Einweisung in die guten Ordnung Gottes. Man muss den Geist des Gesetzes, also seine Intention, verstehen, um dann Bewahrer und Treuhänder des Schöpfers sein zu können. Wo Menschen diese guten Ordnung Gottes eigenmächtig, natürlich nur mit besten Absichten verändert haben, da haben unsere Gesellschaften oft nicht gut ausgesehen. Davor schützt auch die sogenannte gute Gesinnung nicht, denn die hatten ja auch die Pharisäer. Dass die Pharisäer uns häufig in der Rolle des Kinderschrecks begegnen, das sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie ein grundsolides Anliegen hatten. Es ging ihnen um nicht weniger als um Gottes Heiligkeit. Auch der Alltag des Menschen sollte diese Heiligkeit Gottes reflektieren. Gottes Gebot sollte Geltung haben. Das wollten die alles. Und das nicht nur so allgemein und freischwebend, sondern ganz konkret in den Alltag hinein. Und so hat man sich haarklein für jedes erdenkliche menschliche Handeln ausgedacht. Geht das jetzt oder verletzt das Gottes Ordnung? Und wenn das nicht geht, oder wenn das eine geht, das andere aber nicht, wie formulieren wir jetzt die Ausnahmen? Und man kann das schon ahnen, nicht? Es kommt dabei ein dichter Regeldschungel raus, wie wir ihn vielleicht von unserer Finanz- und Steuergesetzgebung kennen und deshalb auch so sehr lieben. Aber, und das ist im Grunde das Tragische hier, dieses dichte Gitterwerk von rabbinischen Vorschriften geriet nun trotz aller guten Absichten zu einem einengenden und auch bedrückenden Gefängnis. Und was nicht weniger schlimm ist, der Urheber dieser Ordnung, dessen Heiligkeit Menschen eigentlich aus dem Bannkreis innerer Gebundenheiten und weltlicher Verstrickung in die Freiheit der Kinder Gottes führen sollte, der erschien plötzlich als der oberste Folterknecht, der Menschen gängelt, der mit seinen Vorschriften unsere Füße nicht auf weiten Raum stellt, sondern das Leben zum Drahtseilakt werden lässt. Jeder Schritt wird beobachtet, so denkt man dann, nicht? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Tja, wie konnte das geschehen? Ich verstehe es so, wenn vor lauter Eifer um die Ordnung der ordnende Urheber vergessen wird, dann wird die Ordnung verzerrt und pervertiert. Wenn wir beim Hören von Gottes Gebot den nicht mehr vor Augen haben, der das Gebot zu uns spricht, aus Gnade und Liebe, dann verändert sich das Gebot unter der Hand. Ich erinnere mich dabei immer gerne, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal in einem anderen Zusammenhang erzählt, an meinen kleinen Sohn. Der hat sich mal so ein Modellauto aus meiner Sammlervitrine ausgeliehen, ihm so zum Spielen gegeben. Und ich habe ihm genau erklärt, wie ich das möchte, dass er mit dem Auto umgehen soll. Und er spielte dann auch ganz vorsichtig und ganz umsichtig. Ab und zu schaute er dann zu mir herüber und vergewisserte sich, dass ich noch zuguckte. Und dann klingelte es an der Tür, ich musste raus. Und als ich wieder reinkam, da hat das Grauen bereits seinen Lauf genommen. Mein Kleiner testete inzwischen ausgiebig die Flugeigenschaften des Modellautos, dessen Wert in der Sammlerwelt bis zu meinem Verlassen des Zimmers durchaus ganz gut war. Danach leider nicht mehr, denn er befand auch, dass das Auto sicherlich stabil genug dafür wäre, als Skateboard genutzt zu werden. Und die Stoßstange und die Motorhaube, die lagen dann irgendwo im Zimmer. Papa war not amused, wie man sich vorstellen kann. Ja, was war geschehen? Mein Sohn hat den Geber der Ordnung aus den Augen verloren. Und damit verschwand auch die Bewahrungsabsicht, die hinter dieser Ordnung stand. Und es gewannen andere Absichten die Oberhand. Und so machte sich mein Sohn nun eigenmächtig daran, seine ganz eigene persönliche Betriebsordnung für das Auto zu entwerfen, nach seinen eigenen Vorstellungen und Zielsetzungen. Als da sind höchstmögliche Mobilität und Belastbarkeit. Ich bin sicher, dass er das in voller Überzeugung tat, dass seine Ordnung dem Auto auch guttun würde. Aber es war nicht mehr die Ordnung im Geiste des Vaters. Er hat mich als den Ordnungsgeber aus den Augen verloren. Er sah nur noch das Auto, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben war. Und das ging den Pharisäern in Bezug auf die Ordnung Gottes nicht anders. Und es wird auch uns nicht anders gehen, wenn wir die Verbindung zwischen Geber und Gabe, zwischen Gott und seinem Gebot aus den Augen verlieren. Da gerät unsere menschliche Eigenmächtigkeit rein, die eigenes Machtstreben mit Heiligkeit verwechselt oder umgekehrt Gleichgültigkeit mit Gottes Güte verwechselt. Da muss ich selbstkritisch sagen, das ist auch ein Riesenproblem bei uns in der Kirche. Die, die diese heiligen Ordnungen vermitteln, die leiden oft an so einer Art Pförtner-Syndrom, nenne ich das mal. Es suggeriert nämlich eine wahnsinnige Macht, wenn der Riesen-LKW erst fahren kann, wenn ich das Knöpfchen drücke als Pförtner. Und dann überlegt man sich irgendwann, ja, was, wenn ich es nicht drücke und so, nicht? Und auch so mancher an den heiligen Schaltstellen der Kirche beginnt dann, sich selbst für heilig zu halten, obwohl das eigentlich gar nicht ist. Ja, und wehe uns, wenn wir durch irgendwelche selbstgemachten Vorschriften oder Zugangsbegrenzungen Menschen den Weg in Gottes Gemeinschaft verbauen. Wenn der Pförtner die Schranke unten lässt, das sind ja Diskussionen, die man auch im Gemeindezusammenhang immer wieder hat, wenn man bestimmte Strukturen auf den Prüfstand stellt. Erleichtert das eigentlich Menschen, hierher zu kommen, was wir hier machen? Oder verbaut es ihnen vielleicht sogar den Zugang, weil wir so komische Regeln haben, die kein Mensch versteht? Was erzählen unsere Gemeindestrukturen über den Gott, den wir verehren? Was müssen die Menschen von einem Gott gedacht haben, der so kleinlich ist wie der Gott der Pharisäer, der Anstoß daran nimmt, dass Menschen ihrem Hunger nachgeben? Und deshalb müssen wir uns auch diese Frage hier stellen, nicht, wo wir die Gastfreundschaft und die Liebe Gottes Menschen nahebringen wollen und Nachfolge als Fest des Lebens feiern. Entspricht unsere Kultur hier dem Willen Gottes? Repräsentiert sie den Herrn der Ordnung? Wird seine Güte hier an unseren Abenden erkennbar? Was müssen wir überdenken? Ich frage mich das immer wieder. Wo uns verändern, damit Gottes Liebe und Barmherzigkeit, seine Kreativität, seine Schönheit, dass sie noch unverfälscht auch in unseren Ordnungen und in unserer Struktur sich widerspiegeln kann. Ich finde, das sind die Aufgaben, die man sich stellen muss. Ich finde, dass die Hinweise Jesu, die hier weiterhelfen können, im Feld-, Wald- und Wiesenprotestantismus mit großer Beharrlichkeit leider nur sehr einseitig beachtet werden. Schnell nickt man zu dem Satz, der Sabbat ist die Ordnung, die für den Menschen da ist. Sagen wir, ja, sie dient ihm, sie ist für sein Wohl, dafür ist sie da. Aber dann kommt ja noch ein anderer Hinweis dazu, den muss man unbedingt auch hören. Die Ordnung ist nicht nur dem Menschen zugeordnet, sondern dem lebendigen Gott, wie er uns in Jesus Christus erschienen ist, untergeordnet. Jesus sagt, Jesus ist Herr über den Sabbat, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Also die Ordnung hat kein eigenes Recht. Sie ist nicht das Kehrpaket, das irgendwann vom Himmel hier abgeworfen wurde und fortan in die Willfährigkeit menschlichen Gutdünkens gestellt ist, durch die Menschen dann das verwirklichen, was sie für Menschenfreundlichkeit halten. Sondern sie ist die Ordnung, die den Herrn der Welt durchscheinen lässt als den Allmächtigen, den Heiligen und zugleich gütigen Herrscher. Wir verstehen das Gesetz also dann richtig, wenn wir das Wesen des Gesetzgebers darin entdecken können, wenn wir seine Liebe und seine Güte, seine Kreativität und seinen Lebenswillen darin atmen hören. Vielleicht hat mancher von euch diesen Doku-Film Real Life gesehen von diesen YouTubern. Philipp Mickenberger war einer davon, der in den letzten Monaten seines Lebens sehr eindrucksvoll begleitet wurde. Also seine Real-Life-Guys gewannen erstmal durch waghalsige Experimente Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Die haben fliegende Badewannen gezeigt, sie haben selbstgebaute U-Boote ausprobiert, sie haben eine Achterbahn im Baumarkt aufgebaut und Millionenpublikum für sich bekommen. Im Film kommt aber auch zur Sprache, dass Mickenbecker in einem streng christlichen, regelbasierten Elternhaus groß geworden ist, was ihm den Zugang zum Glauben für viele Jahre lang verbaut hat, wie er sagt. Und es ist eigentlich fast paradox, nicht ausgerechnet im Zusammenhang mit seiner Tumorerkrankung hat er dann aber zu einem sehr fröhlichen und gelassenen Glauben gefunden, der offenbar Tausende inspiriert hat. Und auch wenn er und seine Glaubensgeschwister mir an manchen Stellen echt ein bisschen zu abgedreht waren, das muss ich bekennen, muss ich sagen, ich erkenne in dem, was er geglaubt hat und was er getan und gelassen hatte und wie er geliebt und gelacht hat, da habe ich den Herrn der Ordnung dann doch wiedererkannt und dachte, ach, schön, wie das dann in meinem Leben läuft. Bei seinem Elternhaus wäre mir das, glaube ich, so nicht gelungen. Und so mag es auch manchem von uns geben, wenn er so an seine Autobiografie denkt. Ja, wenn wir den Herrn der Ordnung, wenn der uns vor Augen steht, dann wird das Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, nicht zum Anlass für Verbotsorgien, sondern dann gewinnt das viel mehr positiven Charakter. Es ist ja ein Gebot, nicht kein Verbot. Wenn wir Gott dabei vor Augen haben, dann wird einem schon klar, wie man so einen Tag sinnvoll verbringen könnte. und andere Dinge werden sich vermutlich dann auch von selbst verbieten. Aber das Stillen des Hungers, das ist mit Sicherheit keine verbotene Sache. Ein letztes noch. Der Blick auf den Herrn der Ordnung schärft sich ja besonders am Feiertag. Hier werden sozusagen die Brillengläser geputzt. Wir gedenken der Ruhe Gottes von seinen Schöpfungswerken. Das ist der ursprüngliche Sinn. Dabei werden wir auch dessen gewahr, dass die großen Verheißungen Gottes an uns nicht im Tun, sondern im Lassen, im Zulassen, im Loslassen, manchmal sogar im Erleiden bestehen können. Und ich finde, das Beispiel Mickenbecker von den Real Life Guys ist dafür ein wirklich gutes Beispiel. Diese Basteleien, die haben so die erste Million herbeigezogen an Followern auf der Plattform. Aber als er dann sozusagen sein Leiden auch öffentlich machte und zeigte, dass auch Leben dann sinnvoll sein kann, wenn man nicht mehr sozusagen großartige Ideen hat, sondern von seinen Freunden begleitet wird, da kamen dann die anderen Millionen dazu. Das ist, fand ich schon interessant. Ja. Dem Menschen, der von seinen Werken ausruht, der sich nicht über sein Tun definiert, sondern aus dem Vertrauen zu Gott lebt, dem ist eine besondere Ruhe verheißen. Das ist eine Ruhe, in der das Geschwirre des Alltags dann auch mal zum Erliegen kommen kann, wo der Blick frei wird auf das, was Gott tut, was er an uns tut, mit seiner Schöpfung und in all ihren Ordnungen. Wo der Blick frei werden kann auf das, was es heißt, Mensch zu sein. Und in dieser Ruhe öffnet sich gleichnishaft schon jetzt ein Stück weit die Tür zum Vaterhaus und zur Schönheit Gottes, in dem uns die ewige Ruhe der Kinder Gottes versprochen ist. Jesus ist diese Tür. Er ist technisch gesprochen das Scharnier zu dieser Erfahrung. Er ist der Herr über den Sabbat. Auf ihn läuft also alles zu. Er führt uns zu einer umfassenden Ruhe, zu einem endgültigen Ankommen. Ja, paradoxerweise nicht nur bei ihm, sondern auch bei uns selbst, indem wir ja bei ihm ankommen. Wie kann das sein? Wer Jesus anschaut, sieht ja, sagt die Bibel, ins Angesicht Gottes und damit in die Schönheit und Wahrheit und Liebe des Geheimnisses dieser Welt. Und er blickt zugleich ins Ebenbild des vollendeten Menschen, der uns zeigt, wie Menschsein von Gott her gedacht ist. Und die alte Kirche hat dieses Bild in Anbetung angeschaut und hat staunend gesagt, ja, Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Wir sehen erstaunlicherweise beides, wie in so einem Hologramm. Es changiert so und man sieht den wahren Menschen und den wahren Gott in einem. Wir blicken also auf etwas in dieser Welt und sehen doch gleichzeitig den Schöpfer. Wie unglaublich ist das denn? Dafür ist der Sabbat, der Feiertag, da. Es ist eine optische Hilfe, dass wir innehalten, Gottes Wort hören und durch Jesus erkennen, Gott ist ja da in dieser Welt, jetzt hier im Gottesdienst, aber auch an allen anderen Tagen. Amen.